Advokaten des Bösen.
Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Wie immer vorweg, mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und natürlich habe ich auch heute wieder einen Advokaten mir gegenüber sitzen, der für mich eine seiner Akten öffnet. Burkhard Benecken ist dabei. Hallo Burkhard.
Ja, hallo Simone.
Ich weiß ja schon, dass du uns auch heute eine spannende neue Akte mitgebracht hast und dabei würde man das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht unbedingt denken. Wir hatten auf jeden Fall schon größere Dinger, die gedreht wurden hier, aber, und das hast du mir vorab gesagt, anhand dieser Akte können wir sehr gut 5 Weisheiten ableiten, die in Sachen Strafgesetz oft nicht verkehrt sind. Ich zähle sie mal auf und ich kann euch jetzt schon versprechen, wir werden im Laufe der Akte immer mal auf sie zu sprechen kommen. Also, Nummer 1, es gibt keine Wahrheitsfindung um jeden Preis. Nummer 2, wer es gut mit dir meint, schadet dir oft. Nummer 3, sag mir, wer dein Freund ist und ich sag dir, wer du bist. Nummer 4, wer einschlägig vorbestraft ist, der gilt auch im neuen Verfahren per se als schuldig. Und zu guter Letzt Nummer 5, ein echter Klassiker, Schweigen ist Gold. So Burkhard, diese Weisheiten werden wir heute also anhand deiner Akte nach und nach aufdröseln und wir schauen auch direkt mal auf den ersten Grundsatz, die erste Wahrheit. Es gibt keine Wahrheitsfindung um jeden Preis. Wie haben wir das zu verstehen?
Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz in unserem System, der vielleicht vielen Außenstehenden erstmal ein bisschen komisch vorkommt. Jeder denkt sich erstmal, man möchte ja am Ende eine gerichtliche Entscheidung haben oder auch eine Entscheidung des Staatsanwaltes, die einfach mit der materiellen Wahrheit übereinstimmt, die in Anführungszeichen gerecht ist. Wenn also jemand eine Tat begangen hat, dann soll er auch dafür verurteilt werden. Wenn er eine Tat nicht begangen hat, soll er entsprechend eine Einstellung oder im Gerichtsverfahren einen Freispruch bekommen. Das verstehe ich auch, dass man so denkt, aber bei uns im Rechtsstaat ist es so, dass man ganz bewusst sich dafür entschieden hat, dass man gesagt hat, wir versuchen natürlich in der Regel die Wahrheit zu ermitteln und dementsprechend eine in Anführungszeichen gerechte Entscheidung zu finden. Aber das gibt es halt eben und ich muss sagen, zum Glück nicht um jeden Preis. Und deshalb haben wir zum Beispiel in unserer Strafprozessordnung sehr, sehr viele sogenannte Formvorschriften. Zum Beispiel müssen Polizeibeamte Beschuldigte belehren, wenn sie schon einen Tatverdacht hegen gegen den Beschuldigten und müssen ihm sagen, sie müssen sich jetzt hier erstmal gar nicht äußern, sie haben das Recht zu schweigen. Mhm. Unter Umständen müssen sie den Beschuldigten auch darüber belehren, dass er sich einen Anwalt vorher beiziehen darf. Und da gibt es ganz, ganz viele Grundsätze, die oftmals auch in den Medien, lese ich das immer wieder so, als Förmelei abgetan werden. Ach, dann hat der Verteidiger da wieder auf irgendeinem Formelding rumgeritten und deshalb ist er jetzt rausgekommen. Und deshalb hat das Ganze auch so ein bisschen schlechten Ruf, wenn man mal in die Richtung argumentiert, aber das hat natürlich einen sehr, sehr tiefgehenden Gehalt, rechtsstaatlich gesehen. Denn wenn ich das mal ein bisschen krass zuspitzen darf, als wir zum Beispiel im Nationalsozialismus waren, da konnte dir unter Umständen eine Waffe an den Kopf gehalten werden und dann hieß es, gestehen Sie jetzt oder wir erschießen Sie. Mhm. Und da muss man doch ganz klar sagen, Simone, ein solches Geständnis hat doch keinen Wert und das kann doch auch niemand für richtig halten. Und deshalb hat unsere Strafprozessordnung zum Glück viele, viele Formvorschriften eingeführt, die dem Schutz des Beschuldigten, aber auch natürlich letztendlich der Wahrheitsfindung am Ende dienen, weil man ja auch kein falsches Geständnis zum Beispiel haben möchte. Mhm. Und deshalb finde ich, ist das ein ganz wichtiger Grundsatz. Es gibt keine Wahrheitsfindung im deutschen Strafprozess um jeden Preis. Und der, wie ich finde, eher kleinere Fall, den wir heute behandeln, beleuchtet das sehr, sehr gut und auch die anderen Grundsätze, die du gerade erwähnt hast.
Genau, und diese weiteren Weisheiten werden uns heute immer mal wieder über den Weg laufen und wir werden sie genauer unter die Lupe nehmen. Und das tun wir nicht allein heute. Wir haben deinen Mandanten aus dieser Akte heute bei uns. Wir nennen ihn Dominik. Hallo und herzlich willkommen erstmal an dich.
Hallo.
Schön, Dominik, dass du da bist. Genau. Das darf ich auch mal sagen, als sein Verteidiger. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Mandanten hier ganz offen Rede und Antwort stehen.
Deswegen auch nochmal von meiner Seite, schön, dass du da bist, Dominik. Wir werden dich heute immer mal wieder hören, aber erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir. Wer bist du so?
Ich bin etwas über 50, hab viel zu tun mit Motorrädern. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll.
Wir werden ja gleich auch noch ein bisschen auf deinen Lebenslauf zu sprechen kommen. Beziehungsweise, ich kann ja jetzt schon ein bisschen was erzählen, die etwas vielleicht nicht so schöne Seite, aber so ehrlich müssen wir jetzt hier heute sein. 2012 bist du das letzte Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht gewesen und in Erscheinung getreten. Von 1996 bis 2012 hast du einige unterschiedliche Vorstrafen angesammelt. Da waren Sachen dabei wie Diebstahl, Betrug, Betäubungsmittelangelegenheiten und eben dieses Fahren ohne Fahrerlaubnis. Seitdem, also seit 2012, ist es aber ruhiger um dich geworden, was wichtig für diese Akte ist und was das Strafrechtliche angeht. Burkhard, wie hast du deinen Mandanten Dominik denn erlebt? Was hast du für einen Eindruck von ihm bekommen, ohne dass wir jetzt schon über den eigentlichen Fall sprechen?
Also bei Dominik, das kann ich ganz offen sagen, merkt man natürlich, dass er eine große Erfahrung hat durch diverse Strafverfahren, die er schon, ja, als er noch in Anführungszeichen jung war, hatte. Was es übrigens auch bei vielen Mandanten zu beobachten ist, ja, dass es so im jüngeren Alter dann eine Häufung mal gibt in gewissen Phasen des Lebens, wenn man noch nicht so, ja, in Anführungszeichen reif und geprägt ist, und irgendwann hört das mehr oder weniger, jedenfalls mit den dickeren Geschichten, von alleine auf. Das ist aber für mich als Strafverteidiger natürlich auch eine besondere Herausforderung, weil ich, das mache ich natürlich bei gar keinem Mandanten, aber bei Dominik schon gar nicht, ihm irgendwas, ja, sag ich mal, vom Himmel herunter erzählen kann, sondern ist ja jemand, der das sehr gut einschätzen kann, der sehr, sehr viel gehört hat, der viele Verteidiger auch in der Vergangenheit bei den Verurteilungen, die es damals gab, war ich ja nicht tätig, sondern da waren andere Verteidiger tätig, einschätzen kann. Ich muss sagen, mir macht es mehr Spaß, wenn ein Mandant tatsächlich auch in Anführungszeichen im Thema ist und sich auch selbst stark einbringt, mir dann sagt, guck mal in die Akte, können wir das und das noch bringen, was hältst du da und davon? Und so haben wir uns auch in diesem Verfahren von Anfang an sehr offen ausgetauscht. Mhm. Ich finde, wir hatten ein sehr, sehr gutes Anwalts-Mandanten-Verhältnis.
Mhm. Also ich habe ja gesagt, ab 2012 ist es so ruhig um dich, Dominik, geworden. Bis zum 17. Oktober 2022. Da gab es bei dir zu Hause eine Durchsuchung, aber gar nicht wegen dir. Burkhard, erklär uns erstmal die Ausgangssituation und den Sachverhalt. Das Ganze hat ja auch etwas mit einer Person zu tun, die wir hier heute in dieser Akte Bakir nennen werden.
Und Bakir ist der Auslöser für dieses Verfahren. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Dominik hatte selbst überhaupt nichts gemacht. Jedenfalls hatten die Ermittler überhaupt keinen Tatverdacht gegen Dominik, sondern es ging um diesen Bakir. Und das war im Zeitpunkt, als es dann auch die Durchsuchung gab, der Lebensgefährte der Tochter der jetzigen Ehefrau.
Okay.
Von Dominik aus einer vorherigen Beziehung.
Mhm. Etwas kompliziert, aber das haben
etwas
wir jetzt
kompliziert,
auseinandergehört.
Genau. Und es ist so, dass Dominik mit seiner Ehefrau in einem schönen Haus in einer, ja, mittelgroßen Stadt im Ruhrgebiet wohnte, und zwar im Erdgeschoss. Ich habe mir das auch vor Ort angeschaut. Und oben im ersten Stockwerk wohnte halt eben Bakir mit der Tochter der Partnerin von Dominik.
Mhm.
Und es gab dann eine Durchsuchung an einer anderen Wohnanschrift, wo der Bakir eigentlich gemeldet war. Also offiziell war er woanders angemeldet, und dort sagte dann eine Dame so nach dem Motto, ja, der Bakir ist aber eigentlich gar nicht hier aufhältig, er ist hier nur formal gemeldet. Der wohnt eigentlich bei seiner Freundin, und das ist die Anschrift bla bla bla, so ein paar Meter weiter. Und das war natürlich das Haus von Dominik.
Mhm.
Und da man schon, ja, etwas in Richtung, in Anführungszeichen, Sprengsätze, es ging nämlich um Terrorverdacht gegen diesen Bakir, man hatte wohl schon etwas in diese Richtung gefunden in der ersten Wohnung. Und dann dachte man, mein lieber Herr, vielleicht plant er einen Anschlag. Und dann gab es natürlich das ganz, ganz große Aufgebot an Polizei. Da kann Dominik uns gleich nochmal was zu sagen. Und dann hat man natürlich seitens der Polizei beschlossen, okay, der Bakir, der wohnt gar nicht hier, sondern im Haus von Dominik. Also durchsuchen wir jetzt das Haus von Dominik.
Mhm. Ja, und dann stand da wirklich, du hast es ja gesagt, das große Besteck, wie man so schön sagt, vor deiner Tür, Dominik, wie ich aus der Akte auch lesen konnte. Du warst aber erstmal gar nicht selbst zu Hause, sondern nur deine Frau und ihre Tochter. Auch Bakir war nicht anzutreffen. Was hast du gedacht, als du dann aber schlussendlich irgendwann mal nach Hause gekommen bist und da diese ganzen Einsatzkräfte vor und in deinem Haus gesehen hast?
Ich habe versucht, meine Frau eigentlich anzurufen, habe sie aber gar nicht ans Telefon bekommen. Die Außenkamera hat mir aber eine Mitteilung aufs Handy geschickt, und dort habe ich dann reingeschaut und habe dann ganz viele Polizisten gesehen, die in unserem Hof stehen, und bin dann von der Arbeit eigentlich nach Hause gefahren. Oh Schreck, oh Graus, ich glaube 45 Polizeiwagen, Mannschaftswagen, standen dann vors Haus.
Da fühlt man sich erstmal wie in einem falschen Film wahrscheinlich.
Ja, ich habe erst gedacht, es ist woanders, aber nee, es war bei uns.
Also ich habe die Bilder aus der Überwachungskamera des Hauses gesehen, und man muss sagen, was da aufmarschiert ist, Simone, das, ich habe die Beamten jetzt nicht gezählt, die man da sehen konnte, aber es waren weit über 100, würde ich sagen. Und na gut, Terrorverdacht ist natürlich auch keine Kleinigkeit im Raumstand. Was genau der Auslöser war, wissen wir gar nicht. Das ist halt eben das, was sich aus unserer Akte ergibt. Und wie man genau auf Bakir gekommen ist, ergab sich aus unserer Akte auch nicht.
Jetzt ist es ja so, Burkhard, dass die Durchsuchung sich eigentlich erstmal gegen Bakir und die Räumlichkeiten, in denen er gelebt hat, gerichtet hat. Trotzdem wurden im Zuge der Hausdurchsuchung ja auch Dominiks Räume durchsucht. Wie kam es genau dazu?
Und zwar ist es so, dass es natürlich mehr oder weniger eine offene Wohneinheit war. Jedenfalls kann man in dem Haus überall in Anführungszeichen reingehen. Und es ist so, dass unsere Strafprozessordnung auch die Möglichkeit vorsieht, in bestimmten Fällen bei unverdächtigen Personen, das ist der Paragraph 103 der Strafprozessordnung, zu durchsuchen. Ja, wenn man sagt, es könnte ja sein, dass der eigentliche Beschuldigte zum Beispiel, jetzt in diesem Fall, einen Sprengsatz hier unten bei dem Dominik versteckt hat oder untergebracht hat. So, da geht man dann in Anführungszeichen seitens der Polizei auf Nummer sicher und durchsucht dann das ganze Haus und berührt dann natürlich auch, und das ist juristisch schon durchaus unter Umständen mal ein Problem, die Interessen von völlig Unschuldigen erstmal, jedenfalls hinsichtlich des Terrorverdachts, wie Dominik, seine Partnerin war ja auch berührt. Ist ja nicht schön, wenn man auf einmal die Polizei im Wohnzimmer stehen hat, die drehen alles auf links und es heißt, ja, gegen sie haben wir gar nichts, aber da oben wohnt einer und möglicherweise hat er hier auch was deponiert.
Und was wurde denn nun gefunden?
Gefunden wurde, wir müssen das mal ein bisschen aufteilen, im Untergeschoss, wo Dominik wohnt, und das ist ja der Grund, warum ich dann auch als Dominiks Verteidiger ins Spiel kam, wurden Tresore, und die Tresore konnten aber zunächst nicht geöffnet werden, weil es wohl keine entsprechenden Schlüssel gab. Dann hat man noch den Sprengmeister von der Hauptpolizeiwache aus Düsseldorf, glaube ich, bestellt und hat dann dafür gesorgt, dass dann entsprechend die Tresore geöffnet wurden. Und in den Tresoren hat man dann zum einen Betäubungsmittel gefunden, unter anderem eine kleine Menge Kokain, auch Subutex war da drin, das ist so ein Mittel, das man nimmt, wenn man eigentlich drogenabhängig ist, aber halt eben wie Methadon so ähnlich, sag ich mal, so ein Ersatzmittel. Zum anderen, in einem anderen Tresor wurden mehrere Waffen gefunden und entsprechende Munition bzw. Patronen. Und diese Gegenstände fallen unter das Waffengesetz. Und das war halt eben unten in der Wohnung. Und oben bei dem eigentlich in Anführungszeichen beschuldigten Bakir hat die Polizei zwei Einheiten gefunden, die man als USBV bezeichnet. Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen sind das. Wenn ich das mal ganz einfach runterbreche, das sind in Anführungszeichen unprofessionell selbstgebaute Bomben oder ähnliches.
Okay.
Ja, und da hatte man oben wo so etwas in diese Richtung entdeckt. Jedenfalls schlug der Hund an. Es gibt ja extra Hunde, Sprengstoffhunde, die da sowas riechen können. Und ja, auch unten an dem Tresor hat dann wohl der Hund angeschlagen. Und das war dann der Grund auch dafür, dass man gesagt hat, jetzt haben wir einen entsprechenden Verdacht, dass hier was in den Tresoren sein könnte in diese Richtung. Und deshalb hat man die Tresore geöffnet. Aber das Betäubungsmittel, insbesondere das Kokain und auch die Waffen, waren dann sogenannte, so nennt man das juristisch, Zufallsfunde. Mhm. Damit ist gemeint, dass ja die Durchsuchung sich auf etwas ganz anderes eigentlich ausrichtete, nämlich darauf, etwas im Zusammenhang mit dem Terrorverdacht zu finden, gegen den Bakir. Und jetzt hatte man auf einmal unter anderem Kokain und Waffen.
Mhm. Wusstest du das schon in dem Moment, als du dann da in deinem Haus eingetroffen bist, dass die was gefunden haben, eventuell auch bei dir, und dass das vielleicht irgendwie ein bisschen brenzlig werden könnte für dich?
Nein, ich bin auf den Grund nach Hause gefahren, und bin dann rein, die wollten mich erst gar nicht reinlassen, bin dann nach Hause gekommen, weil ich wissen wollte, was da eigentlich los war.
Ja, und das muss man sich mal vorstellen, also bei der Durchsuchung kamen eben auch Sprengstoffspürhunde zum Beispiel zum Einsatz, also ich habe es ja gesagt, das ganz große Besteck wurde aufgefahren, aber auch nicht verwunderlich, da bei Bakir in der anderen Wohnung ja selbstgebaute Sprengsätze gefunden wurden. Und die Hunde haben dann eben auch angeschlagen, Burkhard, das haben wir ja gehört. Wie ging es denn dann weiter? Also speziell Dominiks Frau wurde ja dann auch befragt.
Da sind wir bei dem nächsten Grundsatz, den wir eingangs hier erwähnt hatten. Also nach dem keine Wahrheitsfindung um jeden Preis, hattest du, glaube ich, gesagt, wer es gut mit dir meint, der schadet dir auch.
Richtig.
Und tatsächlich, Dominik, das hast du, glaube ich, auch in diesem Strafverfahren gemerkt, ist es so, und das erlebe ich in ganz, ganz vielen Verfahren, wenn wirklich ein Zeuge mit jemandem ganz eng emotional verbunden ist. Standardbeispiel wie hier die Ehefrau mit dem Ehemann oder auch wenn es die Tochter ist oder so und sie meint es dann gut mit dem Vater und sagt dann als Zeugin aus, dann kommen ganz oft die schlimmsten belastenden Geschichten zutage durch irgendwelche Sachen, die natürlich gar nicht von dieser Zeugin oder dem Zeugen beabsichtigt sind. Man meint es gut und schadet dem anderen. Und teilweise ist es natürlich auch so, dass man selbst so überrumpelt ist. Und das war, glaube ich, hier der Hauptgrund, warum die Ehefrau dann letztendlich diese Angaben gemacht hat, zu denen wir gleich kommen. Mhm. Sie war natürlich vollkommen geschockt. Man muss sich erstmal reintun. Man hat nichts selbst gemacht. Man hört dann auch, jemand, der oben wohnt, ist terrorverdächtig und dann stehen da zig Polizeibeamte in der eigenen Wohnung. Und wenn ich dann mal in den Durchsuchungsbericht schaue, ist es dann so, dass ja zu diesem Zeitpunkt der Dominik noch überhaupt gar nicht Beschuldigter war, sondern ausschließlich der Barkeeper. Und man hat dann ganz normal, in Anführungszeichen, aber das ist wichtig, insbesondere ohne die Ehefrau des Dominik zu belehren, sie gefragt, wem gehört denn hier was und wem sind die Tresore zuzuordnen, in wessen Zimmer stehen die. Und dann steht hier, die Zeugin und Ehefrau des Dominik gab gegenüber dem Polizeibeamten XY an, dass ihr Mann, also der Dominik, in einem Subotex-Programm sei und die Blister in den Tresoren ihm gehören würde. Mhm. So, sie hat zwar jetzt nicht gesagt, das Kokain, aber immerhin direkt die daneben liegenden Subotex-Geschichten und sie hatte noch etwas zu einem Subotex-Programm erzählt. Und weiter auf der nächsten Seite des Durchsuchungsberichts, auf Nachfrage gab die Zeugin und Partnerin von Dominik an, dass in dem Schlafzimmer, wo die Tresore waren, ihr Ehemann, der jetzt beschuldigte Dominik, ab und zu schlafen würde, da er Schnarchprobleme habe. Das Zimmer sei sein Zimmer. Und damit hatte sie natürlich jetzt das Zimmer mit den Tresoren mehr oder weniger Dominik zugeordnet, wenn sie das denn so gesagt hat. Ich sage das immer unter Vorbehalt, weil ich auch mit ihr gesprochen habe und sie zu mir gesagt hat, die Äußerungen wären in dieser Form nicht richtig protokolliert worden.
Sie hätte ja auch nicht sagen müssen, weil Ehefrau und Ehemann, man muss ja nicht dann eine Aussage machen, richtig?
Ganz genau. Und das ist halt eben auch ein wichtiger Punkt, den wir dann auch, da kommen wir später sicherlich ja noch mal drauf, den wir auch später vertreten haben. Man hätte spätestens in dem Zeitpunkt, wo man dann Entsprechendes gefunden hat, sagen müssen seitens der Polizei, jetzt ist der Dominik Beschuldigter, so steht es ja dann auch später in dem Protokoll, und jetzt müssen sie gar nichts mehr sagen. Und das hat man an der Stelle nicht getan.
Ja, und hinzu zu der ganzen Situation kommt natürlich, dass die Sprengstoffspürhunde angeschlagen sind. Und hier kommen wir dann direkt auch zu unserer Weisheit Nummer 3. Sag mir, wer dein Freund ist und ich sag dir, wer du bist. Das, was bei Bakir gefunden wurde, hat natürlich auch auf Dominik ein gutes Licht aus Sicht der Ermittelnden geworfen, oder?
Absolut, ja. Dann schaute man zum einen jetzt mittlerweile natürlich in das Vorstrafenregister von Dominik, denkt sich, ne, und da waren ja auch einige Haftstrafen dabei. Wie lange hast du insgesamt gesessen, Dominik?
Fast neun Jahre.
Ich meine, jetzt reden wir nicht über meine kleine Verurteilung irgendwie zu einer Bewährung, sondern langjährige Haftstrafen. Dann schaut man natürlich, oh, da wohnt ein, in Anführungszeichen, Terrorverdächtiger bei dem im Haus und ist mit der Tochter der Ehefrau liiert. Da ist ja schon in Anführungszeichen eine gewisse Nähe da. Ja, und so wird man dann, obwohl ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Dominik damit überhaupt gar keinen 0,0 Berührungspunkt hat, jetzt mit dem Terrorverdacht, wird man dann ganz schnell in so eine Ecke geschoben und dann ist so ein Bild natürlich rund. Also da kommt dann eins zum anderen.
Was waren denn deine Gedanken damals in der Situation, Dominik? Konntest du da schon überblicken, was das alles für dich bedeuten würde?
Nein, ich war erst mit der Situation total überfordert, dass da so viel Polizei war. Kamerateams waren vor Ort sogar und sagenhaft, ja.
Aber da sind wir bei Grundsatz Nummer 4, Simone, wenn ich ganz kurz anhaken darf. Schweigen ist Gold. Denn tatsächlich wurde...
Das war unser Grundsatz Nummer 5 tatsächlich.
Nummer 5, kurz,
wir sind schon mal einen weiter, genau, ja.
Bei Grundsatz Nummer 5, denn tatsächlich wurde Dominik von einem Polizeibeamten dann mit den Funden konfrontiert. Und er wurde dann gefragt, ob er sich dazu äußern möchte. Und da, das hatte ich eingangs hier gesagt, ein erfahrener Mandant, der natürlich die Strafverfolgungsbehörden und ihre Machenschaften, ich möchte da nichts niedermachen, aber du weißt, wie ich das meine. Natürlich möchte die Polizei eine Aussage gewinnen, am besten direkt ein schnelles Geständnis. Und da muss ich sagen, sehr professionell hat Dominik von dem ihm zustehenden Schweigerecht Gebrauch gemacht, hat auch gesagt, ich möchte mit meinem Anwalt telefonieren. Ja, auch darauf hat er hingewiesen, nicht die Polizei ihn, hat dann halt eben geschwiegen zu den Vorwürfen, was ganz, ganz wichtig ist. Denn in ganz vielen Akten lese ich immer wieder, dass mein späterer Mandant, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht mein Mandant, angeblich direkt alles zugibt. Und das ist wirklich bei vielen so. Die sind dann so überrascht nach dem Motto, in meinem Haus, in meiner Wohnung wurde Betäubungsmittel, eine Waffe, was auch immer gefunden.
Dann noch bei der ganzen Manpower.
Dann die ganze Manpower, da komme ich nicht mehr raus. Und ganz viele sind dann wirklich so überrumpelt, dass sie sagen, ja, das ist meine Waffe, das gehört mir, stimmt alles. Und das sind natürlich Äußerungen, von denen du in der Regel später nicht mehr runterkommst. Mhm. Obwohl du dazu nichts sagen müsstest, was dein gutes Recht ist, überführst du dich dann selbst. Und deshalb aus Strafverteidigersicht, so ein Mandant wie Dominik, natürlich absolut vorbildlich und lässt mir natürlich ganz anderen Spielraum bei der Verteidigung, als jemand, der selbst direkt in Anführungszeichen die Hosen runterlässt.
Ja, weil was einmal gesagt ist, ist halt gesagt. Ne? Du hast dir dann ja, Dominik, einen Anwalt zur Seite geholt, und zwar Burkhardt. Es gab dann ja auch ziemlich schnell einen Strafbefehl. Aber was interessant ist, dieser Strafbefehl, und zwar der wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, sollte nicht der allein bleiben. Es gab nochmal einen weiteren separaten wegen Waffen. Burkhardt, warum wurde das so in zwei Verfahren aufgesplittet? Man hätte ja auch theoretisch beides zu einem Verfahren zusammenfassen können.
Nochmal ganz kurz, ein Strafbefehl ist ja ein Urteil im schriftlichen Verfahren. Da soll es also in der Regel nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommen, wenn man das als Beschuldigter akzeptiert. Und tatsächlich gab es wegen der Betäubungsmittel eine Geldstrafe im Strafbefehlswege. Wir haben dagegen Einspruch eingelegt. Genau. Und später gab es dann kein Strafbefehl, sondern eine Anklage gegen Dominik wegen der Waffen. Es ist so, dass man darüber erstmal ein bisschen erstaunt sein kann, war ich durchaus auch, weil ja eigentlich ein einheitliches Verfahren gegeben ist und man jetzt erwartet hätte, es gibt entweder einen Strafbefehl, wo die Betäubungsmittel insgesamt drinstehen und die Waffen drinstehen, oder eine Anklage, wo alles erwähnt ist.
Genau.
Und hier ist das aufgespalten worden mit der Folge, dass wir auch mehrere Gerichtstermine hatten mit verschiedenen Aktenzeichen. Das lag hier daran, dass man natürlich sich dann auch bei der Staatsanwaltschaft wohl nicht so ganz sicher war, können wir tatsächlich die Dinge, insbesondere auch die Waffen, dem Dominik zuordnen. Und natürlich hatte man, die Polizei ist ja da sehr erfahren drin, dann auch entsprechende Spurensicherungsmaßnahmen getroffen und DNA-Abriebe an den Waffen wohl sichergestellt und die in ein Labor geschickt. Mhm. Aber diese Untersuchungen, das geht theoretisch auch schneller, aber wenn man jetzt kein ganz besonderes Eilbedürfnis hat, kann sowas schon mal ein halbes Jahr oder auch ein Jahr dauern, bis dann ein Ergebnis da ist. Und zwischendurch hat dann die Staatsanwaltschaft wohl gedacht, ach, mit den Betäubungsmitteln, ganz klar, die Ehefrau hat gesagt, Subutex-Programm, also passt auch das Kokain dazu, machen wir direkt einen Strafbefehl. Und dann warten wir mal ab, ob Fingerabdrücke von dem Dominik an den Waffen sind. Und wenn ja, schieben wir noch eine Anklage nach.
Und der Strafbefehl lautete 100 Tagessätze a 15 Euro. Ihr habt gegen diesen Strafbefehl dann vor dem Amtsgericht Einspruch eingelegt. Du hast es ja gesagt. Was hattet ihr da genau vor?
Wir sind dann in die Verhandlung gegangen und ich glaube, der Vorsitzende Richter war zunächst der Auffassung, dass wir etwas weniger Strafe wollten, vielleicht nicht 100 Tagessätze, sondern 90, um vielleicht registerrechtlich noch etwas besser behandelt zu werden. Aber nein, uns ging es darum, tatsächlich ganz sauber aus der Sache rauszukommen. Wir hatten eigentlich sogar einen Freispruch angestrebt, das war unser Bestreben. Wir sind in die Verhandlungen reingegangen und haben uns zur Sache nicht geäußert, was unser gutes Recht ist. Dann der Richter war etwas erstaunt in meinen Augen, hatte wohl gedacht, Mensch, ich hatte eigentlich ein Geständnis erwartet, so sinngemäß hat das auch da zum Ausdruck gebracht. Dann kam der entsprechende Polizeibeamte und der Richter hatte wohl darauf gesetzt, dass jetzt natürlich die Äußerungen der Frau entsprechend eingeführt werden können. Und das wäre ja schon ein starkes Indiz gewesen. Die Frau hatte ja immerhin gesagt, das Subutex in dem Tresor gehört dem Dominik und das ist auch sein Zimmer, wo die Tresore drin sind. Ja, und dann habe ich der Verwertung der Angaben der Ehefrau widersprochen mit der Begründung, dass Dominik zu dem Zeitpunkt beschuldigter war, als die Sachen gefunden worden sind, und dass die Ehefrau hätte belehrt werden müssen über ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Und da muss man dann sagen, es stand auch nichts davon in dem Protokoll, dass die Ehefrau belehrt worden ist. Ursprünglich gab es ja auch keinen Grund, weil er noch gar nicht beschuldigter war. Da hat der Polizeibeamte ganz fair gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern, wenn ich eine Belehrung der Ehefrau vorgenommen hätte, hätte ich das sicherlich in das Protokoll geschrieben. Also wird es höchstwahrscheinlich auch keine Belehrung gegeben haben. Das muss man sagen, fairer Polizeibeamter erlebe ich auch nicht jeden Tag. Manchmal hat man so den Eindruck, da wird etwas rund gemacht, aber hier sehr fair. Und dann war es natürlich so, dass jetzt das, was indiziell für die Täterschaft von Dominik bezüglich des Betäubungsmittels sprach, im Prinzip weggebrochen ist. Und das merkte natürlich auch das Gericht, das merkte natürlich auch die Staatsanwaltschaft. Wir wurden dann auch ganz offen nach unserem Ziel gefragt und haben gesagt, ganz klar, wir wollen hier einen Freispruch. Und dann sagte der Richter, ja, aber heute sind nicht alle Zeugen erschienen, wir müssten dann noch ein bisschen weiter ermitteln. Ich kann Ihnen aber jetzt heute eine Einstellung gegen eine Auflage, ich glaube von 500 € an die Caritas etc. anbieten. Und wir haben dann kurz beratschlagt. Bei dieser Einstellung gegen Auflage gilt die Unschuldsvermutung uneingeschränkt. Und wir haben gesagt, unser Ziel war ja da ganz sauber rauszukommen, weil wir auch wollten, dass Dominiks Register irgendwann mal ganz sauber ist. Mhm. Es gibt ja lange Tilgungsfristen und die Tilgung stand kurz bevor. Aber wenn es jetzt hier eine neue Verurteilung auch nur zu 100 Tagessätzen gegeben hätte, hätte er wieder etliche Jahre dieses wirklich nicht so schöne Register mit sich rumgetragen. Ja, und dann haben wir halt eben der Einstellung zugestimmt und damit war das erste Verfahren beendet. Er ist da sauber rausgekommen, hat die 500 € gezahlt, das Verfahren ist eingestellt worden. Und kurze Zeit später kam es dann aber zu dem zweiten Verfahren.
Genau, bleiben wir noch ganz kurz, aber trotzdem bei dem ersten Verfahren. Das hat übrigens nur der Chronologie halber am 6. Oktober 2023 stattgefunden, also fast ein Jahr nach der Hausdurchsuchung. Da kam dann auch eine unserer weiteren Weisheiten, und zwar die Weisheit Nummer 4 vom Anfang zum Tragen. Wer einschlägig vorbestraft ist, der gilt auch im neuen Verfahren per se als schuldig. Wir haben ja angesprochen, es gab diese Vorstrafen von dir, Dominik. Zu Beginn dieser Akte haben wir darüber gesprochen. Vor Gericht schwebten die auch deiner Meinung nach auf jeden Fall über diesem Verfahren und im Kopf des Richters?
Also das war ganz deutlich zu merken, kann Dominik, glaube ich, sehr gut bestätigen. Ich meine, der Richter hätte sogar zu Beginn mit ganz am Anfang erstmal das Register vorgelesen, was natürlich auch einen gewissen Eindruck macht, auch auf die Staatsanwaltschaft natürlich und auch auf einige Beschuldigte, so nach dem Motto, mit dem Register, was wollen Sie eigentlich hier in Anführungszeichen? Seien Sie doch froh, dass Sie nur 100 Tagessätze Geldstrafe bekommen haben und nicht eine Bewährung oder sonst irgendwas. Das war jetzt so, dass der Richter am Ende schon fair war. Aber der Grundsatz, den ich halt eben auch bei anderen Richtern oft merke, dass halt eben schon ein Urteil mehr oder weniger vor der Verhandlung abschließend im Kopf der Richter gebildet ist, nur beim Blick in das Vorstrafenregister. Mhm. Und dann, hier waren es ja auch noch wieder einschlägige Sachen. Ja, Dominik war wegen unerlaubter Einfuhr, unter anderem auch von Kokain, schon verurteilt worden. In der Vergangenheit hatte deshalb, wir haben es ja gehört, mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Hatte sogar eine Therapie gemacht, nach § 64 damals, ne, eine Maßregel. Da war für den Richter vollkommen klar, der hatte vielleicht mal wieder einen Rückfall und hat ein bisschen was für einen Eigenkonsum zu Hause gehabt. So passt alles zusammen. Deshalb war dieser Grundsatz hier schon wieder zu spüren am Ende. Ich muss den Richter aber loben, er konnte sich dann im Verlauf des Verfahrens davon lösen.
Okay, und du, Dominik, hast vor Gericht unsere Weisheit 5 eben angewandt. Schweigen ist Gold und Burkhard, das war aus deiner Sicht auch wahrscheinlich genau das Richtige, ne, am Ende des Tages.
Absolut, das muss man wirklich sagen, denn wenn du anfängst, was ja auch einige machen, irgendwelche abenteuerlichen Geschichten zu erzählen. Beispielsweise, ich habe gesehen, wie, keine Ahnung, irgendwer mir was in den Tresor geschmuggelt hat oder du stellst irgendwelche wilden Thesen auf. Das machen wirklich nur Leute, die mit der Justiz keine Erfahrung haben. Denn durch solche wilden, abenteuerlichen Geschichten machst du dich erst verdächtig. Mhm. Da ist der absolut richtige Weg zu sagen, ich äußere mich zur Sache gar nicht. Das ist mein gutes Recht. Ich schweige. Ihr müsst mir ja in Anführungszeichen nachweisen, dass ich Besitz an den Betäubungsmitteln hatte. Macht das bitte so. Und genauso hat Dominik das hier gehandhabt. Wie gesagt, schon bei der Durchsuchung keinen Ton gesagt. Im Gerichtsverfahren nach unserer gemeinsamen Strategieerörterung keinen Ton gesagt. Dann hast du da die absolut besten Karten. Und man muss ja auch noch eins sagen. Wenn du dich zur Sache nicht äußerst und du merkst dann im Laufe einer Hauptverhandlung, oh Gott, das Ding verrutscht zu meinem Nachteil. Jetzt wird irgendetwas rausgefunden, was mich schwer belastet, zum Beispiel eine Zeugenaussage, die dich so in die Pfanne haut, dass du nicht mehr rauskommst, dann kannst du ja immer noch ganz gut eine, ja, sag ich jetzt mal, Drehung machen in Richtung Geständnis, ohne dass du jetzt total den Richter und die Staatsanwaltschaft verärgert hast. Das muss man ja auch noch bedenken. Deshalb rate ich immer von abenteuerlichen Geschichten ab und sag, wenn man in diese Richtung möchte, schweigen, abwarten und es sich nicht mit allen verderben, wenn man befürchtet, dass möglicherweise später eine Korrektur des Kurses in Betracht kommt. Und das ist, finde ich, ein souveräner, seriöser Weg, um mit solchen Verfahren umzugehen. Und in ganz vielen Verfahren, ich habe es heute Morgen noch gehabt in einer anderen Sache beim örtlichen Amtsgericht, sagte der Richter dann auch nach 20 Minuten ganz klar, wir haben hier im Prinzip nichts in der Akte. Die einzige Zeugin, die es gab, die hatte keine Erinnerung mehr. Freispruch. So. Nur dadurch, dass man geschwiegen hat und nicht irgendwie sich selbst verdächtig gemacht hat durch irgendeine abenteuerliche Geschichte.
Dominik, als du gehört hast, das Verfahren wird eingestellt, wie hast du da reagiert? Konntest du das überhaupt glauben?
Ja, es war schwierig, weil normalerweise bekam ich bis dato nie mit dem Freispruch davon. Hm.
Aber dann war die Erleichterung wahrscheinlich in dem Moment umso größer.
Natürlich.
Aber zu euphorisch durftest du ja nicht sein, denn die Betäubungsmittelangelegenheit war ja eine Sache. Es gab noch das Verfahren wegen der Waffen. Wie war das Gefühl für dich zu wissen, okay, eine Sache ist jetzt erstmal vom Tisch, aber da gibt's noch eine andere?
Ja, das fühlt sich natürlich nicht so gut an. Hm?
Die Unsicherheit bleibt dann wahrscheinlich. Ne? Ihr habt euch dann ja am 27. Mai 2024 wieder vor dem Amtsgericht zusammengefunden. Die Ermittlungen hatten dann also nochmal offensichtlich viel Zeit in Anspruch genommen. Und es wurde ja nochmal richtig knifflig, denn inzwischen gab es noch eine neue Zeugenaussage, Dominik, und zwar von deiner Ex-Frau. Burkhard, vielleicht schilderst du uns mal, wie es genau dazu gekommen ist.
Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft ja noch sehr umfangreich wegen der Waffen ermittelt. Mhm. Und mein Mandant Dominik hatte schon jahrelang, sage ich jetzt mal, gewisse in Anführungszeichen Auseinandersetzungen mit seiner Ex-Frau, was ja häufig vorkommt. Nur die Ex-Frau sonnte da immer schon so ein bisschen auf Rache, war mein Eindruck. Das hat Dominik mir auch so bestätigt. Und tatsächlich dann auch diese Akte. Denn als ich die Akte nochmal angefordert habe, gab es plötzlich eine Aussage seiner Ex-Frau, die sich aktiv an die Polizei gewandt hatte. Oh. Weil sie mitbekommen hatte, wahrscheinlich durch die Medien, dass hier eine entsprechende Durchsuchung in Dominiks Haus stattfand. Und natürlich gab es auch einen Bericht dann, Fund von Waffen, Fund von Betäubungsmitteln und so weiter und so fort. Ja, und das hat sie gleich genutzt und sich dann mal bei der Polizei gemeldet. Da gibt es auch ein Vermerk in der Akte drüber, nach dem Motto, ja, damals, wir hatten hier eine Werkstatt, die ich von ihm übernommen habe. Und als ich dann da rein bin, habe ich auch eine Waffe gefunden. Die kann ja eigentlich nur dem Dominik gehört haben. Und das passt doch genau zu dem, was sie da jetzt gefunden haben. Du merkst es also gleich, sie hatte nur eins vor. Sie konnte jetzt zu dem aktuellen Fall eigentlich gar nichts Konkretes sagen. Sie wollte ihm aber unbedingt Schaden zufügen. Mhm. Und hat dann da mal ihr eigentlich für den aktuellen Fall unwichtiges Wissen mitgeteilt, aber eigentlich unwichtig. Natürlich macht das auch wieder eine gewisse Stimmung. Ja, mhm. Im Kopf auch des Staatsanwaltes, im Kopf des Richters. Oh, damals hat er wahrscheinlich auch schon eine Waffe gehabt. Das passt ja wieder alles so. Damit musst du natürlich erstmal leben und natürlich, sie war dann auch als Zeugin geladen.
Und außerdem sollte etwas vor Gericht eine Rolle spielen, das so ein bisschen aus der Reihe Krimiserie für viele von uns kommt. Ich denke bei sowas immer an CSI Miami oder so. Es geht um sogenannte daktyloskopische Analysen. Erklär uns mal, Burkhard, was es damit genau auf sich hat und wo die in eurem Fall angewandt wurden.
Das ist das, was ich eben schon mal kurz ansprach, mit den entsprechenden Abdrücken zum Beispiel an den Gewehren, ja, Fingerabdrücke, irgendwelche sonstigen DNA-Spuren und so weiter. Und das wurde jetzt hier sehr umfassend halt eben gemacht. Deshalb hat das Gutachten auch sehr lange auf sich warten lassen. Und man hat, glaube ich, an 15 verschiedenen Gegenständen DNA-Abriebe festgestellt und die dann entsprechend untersucht. Tja, das Ergebnis war noch gar nicht ganz da und der Staatsanwaltschaft dauerte es dann wohl doch irgendwann zu lange. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt erheben wir einfach mal Anklage.
Ah, und da war das Ergebnis noch gar nicht da.
Da war das Ergebnis noch gar nicht da. Mhm. Und jetzt erheben wir doch mal Anklage, weil wir haben ja auch noch die Angabe der Ehefrau, das mag das vielleicht noch so ein bisschen der Ex-Frau noch begünstigt haben. Wir haben die Aussagen der aktuellen Ehefrau, dass die Tresore angeblich in dem Zimmer des Dominik ja aufgestellt gewesen waren. Also passt das auch so. Und dann hat man schon mal die entsprechende Anklage erhoben und es gab diesen ersten Termin. Und da hatten wir dann jetzt einen neuen Richter. Es war zwar das gleiche Gericht, das gleiche Amtsgericht zuständig, aber es ist auch übrigens ein Grundsatz oder eine Weisheit, dass gerade bei Amtsrichterstellen in Strafsachen ein ständiger Wechsel stattfindet. Ja, du hast viele Richter, die dann nur mal ein halbes Jahr oder zur Erprobung da sind und dann die nächste Stelle annehmen. Also da ist in der Regel jedenfalls eine hohe Fluktuation gegeben. Und an sich wäre ja sonst eigentlich der vormals zuständige Richter auch wieder für ihn zuständig gewesen. Gleicher Nachname, es geht ja dann oft nach den Buchstaben des Nachnamens, die Zuordnung, und das Gericht war eh für ihn zuständig. Aber wie gesagt, dieser Richter war halt eben bei dem Gericht nicht mehr da und jetzt gab es den neuen Richter und der hatte wohl auch unsere Weisheit Nummer 4, einschlägig vorbestraft, gleich schuldig. Ja, zunächst sehr stark verinnerlicht, denn zu diesem ersten Termin im Mai hatte er keinen einzigen Zeugen geladen. Wir waren etwas erstaunt darüber. Natürlich sind wir dann da hingegangen und haben dann gesagt, dass wir zur Sache schweigen, uns nicht einlassen werden. Und dann war die Veranstaltung, glaube ich, schon nach 5 Minuten beendet, weil der Richter sagte, okay, ich hatte unter Umständen gedacht, vielleicht kommt hier eine geständige Einlassung. Und ja, dann habe ich ihn nochmal nach dem entsprechenden Gutachten gefragt und das war jetzt zwischenzeitlich eingegangen. Da stand halt eben drin, dass an allen 15 untersuchten Gegenständen überhaupt keine Spuren festzustellen waren, jedenfalls keine Spuren von Dominik. Und damit war das Einzige, was uns bezüglich der Waffen noch hätte belasten können, klar, wenn jetzt Fingerabdrücke von ihm drauf gewesen wären, ne, hätten wir uns nicht mehr unterhalten müssen, war damit das Einzige, was uns noch hätte belasten können, vom Tisch. Und ja, er fragte dann, wie wir weiter verfahren sollen. Und ich sagte, dass wir einen Freispruch anstreben. Und dann gab es halt eben eine Vertagung auf einen neuen Termin.
Genau, einen zweiten Termin, diesmal mit Zeugen. Wie lief der so ab?
Der fand dann im September 24 statt. Und da war halt eben sehr auffällig, dass unter anderem die Ex-Frau von Dominik vor Ort war und sie brachte ihren neuen Lebensgefährten mit. Dominik, der wie gesagt sehr erfahren ist, und ich haben uns dann gleich ausgetauscht, weil nämlich dieser Lebensgefährte hinten im Publikum saß. Die Zeugen werden ja zu Beginn belehrt, so auch die Ex-Frau, werden dann rausgeschickt, aber der Lebensgefährte blieb einfach sitzen. Und da ist es eine Erfahrung aus vielen, vielen Verteidigungen, dass Angehörige oder Freunde von Zeugen dann hören, was sagt der Angeklagte, in welche Richtung läuft ein Prozess, dann einfach rausgehen und den Zeugen draußen briefen aus ihrer Sicht und sagen, der lässt sich in die und die Richtung ein, du musst das und das sagen. Und um dem zu begegnen, fand ich auch wirklich stark von Dominik, hat er mich dann gleich angesprochen und mich gefragt, gibt es nicht eine Möglichkeit, den Zeugen vor die Tür zu bitten? Ja, und genau diese Möglichkeit gibt es, indem wir nämlich in der Akte festgestellt hatten, dass dieser Lebensgefährte an oder möglicherweise nach dem Akteninhalt bei dem angeblichen Fund der Waffe in der Werkstatt zugegen war oder zumindest möglicherweise mit der Zeugin über den Fund der Waffe gesprochen hat. Und das ist natürlich schon ein Grund, ihn dann auch zu fragen, was hat ihre Partnerin denn erzählt, wo hat sie die Waffe denn angeblich gefunden, wem sollte die Waffe angeblich gehören. Ja, und das haben wir dann halt eben dem Richter gesagt, dass dieser Herr für uns als Zeuge möglicherweise in Frage kommt. Und dann hat der Richter ihn folgerichtig vor die Tür geschickt, sodass er halt nicht lauschen konnte und unsere Strategie nicht ermitteln konnte.
Naja, aber bei der Hausdurchsuchung wurden ja die Waffen in Dominiks Räumen gefunden. Trotzdem hast du ja dem Gericht deutlich gemacht, Burkhard, dass sie ja quasi jeden im Haus hätten gehören können, sich das aber einfach nicht nachweisen lässt.
Absolut. Ja, wir haben dann nochmal insgesamt die Beweislage durchgegangen. Bezüglich der Äußerungen der Ehefrau von Dominik gab es halt eben das entsprechende Verwertungsverbot. Der Polizeibeamte, den wir schon im ersten Verfahren gehört hatten, hatte wieder das Gleiche ausgesagt. Nein, wahrscheinlich hätte er sie nicht belehrt, sonst würde es in der Akte stehen. Und damit war auch dieser Richter der Meinung, dass man die Äußerungen der Ehefrau nicht berücksichtigen darf. Mhm. Die fallen also vom Tisch. Ja, das DNA-Gutachten war für uns positiv aufgefallen. Es gab dann noch diese Äußerungen der Ex-Frau meines Mandanten, aber die waren halt eben im Prinzip unergiebig. Damit waren wir schon ganz, ganz nah am Freispruch. Ja. Ich habe dann nochmal argumentativ darauf hingewiesen, und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das psychologisch, glaube ich, viel macht, dass es keinen Grundsatz gibt, wenn in einem Haushalt, der meinetwegen jetzt nur aus Mann und Frau besteht, Waffen gefunden werden, dass die automatisch dem Mann gehören müssen. Ich habe gesagt, ich möchte keinesfalls behaupten, dass die im Tresor gefundenen Waffen der Ehefrau meines Mandanten gehören. Das würde ich nie sagen, aber man kann es nicht ausschließen. Und das ist für die Frage der strafrechtlichen Verurteilung doch ganz wichtig. Kann ich sicher ausschließen, dass die Waffen möglicherweise einer anderen Person gehört haben, zum Beispiel der Ehefrau oder meinetwegen auch dem in Anführungszeichen terrorverdächtigen Barkier, der ja immerhin oben gewohnt hat, oder dessen Freundin. Und das hat der Richter dann auch tatsächlich in seiner späteren Urteilsbegründung aufgegriffen und gesagt, wie der Verteidiger zutreffend ausgeführt hat, gibt es keinen Grundsatz, dass solche Gegenstände wie Waffen dann automatisch dem Mann zuzuordnen sind, wenn Mann und Frau nur in einer Wohneinheit wohnen. Mhm. Finde ich nochmal ein wichtiger Aspekt.
Auf jeden Fall. Und am Ende gab es tatsächlich auch einen Freispruch für dich, Dominik. Was war das für ein Gefühl, auch in der zweiten Strafsache von der Schippe gesprungen zu sein?
Wie gesagt, seltenes Gefühl. Normalerweise werde ich verurteilt, auch wenn ich damit nichts zu tun habe. Ich war sehr überrascht und
sehr
befreit,
froh.
Natürlich.
Ja, befreit auf jeden Fall.
Jetzt, ich habe übrigens heute, Simone, das kann ich noch ganz kurz erwähnen, die Staatsanwaltschaft schickt einem dann immer das Urteil am Ende des Tages zu. Und wie gesagt, der Prozess war am 2. September diesen Jahres hier im Ruhrgebiet. Und ich habe heute das rechtskräftige Urteil bekommen. Rechtskraft bedeutet also, es ist jetzt unanfechtbar.
Genau.
Es hat auch niemand mehr dagegen Berufung oder Revision eingelegt, also insbesondere die Staatsanwaltschaft nicht. Und damit ist ja Dominik endgültig aus den Vorwürfen raus.
So sieht's aus. Und jetzt haben wir in der ersten Sache eine Einstellung des Verfahrens gehabt, in der zweiten einen Freispruch. Burkhard, der Laie würde sagen, ja, 2-0 Nummern, ne, am Ende. Aber da gibt's schon auch noch einen juristischen Unterschied, ne?
Es gibt noch einen juristischen Unterschied. Also die Unschuldsvermutung gilt in beiden Fällen. Mhm. Das muss man sagen, ganz klar uneingeschränkt. Es ist jetzt natürlich so, bei der Einstellung mit Auflage, wo du also etwas zahlst, wie hier, musst du natürlich dann in Anführungszeichen auch etwas zahlen. Ja, das hast du natürlich beim Freispruch nicht. Und es ist so, dass beim Freispruch natürlich auch zwingend die notwendigen Auslagen des Angeklagten der Staatskasse auferlegt. Mhm. Die notwendigen Auslagen, damit sind die Anwaltskosten gemeint. Und das steht auch hier so in dem Urteil drin. Ja, der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Landeskasse. Das heißt, die sogenannten gesetzlichen Gebühren, umgangssprachlich die sogenannten Pflichtverteidigergebühren, werden von der Landeskasse erstattet. Es ist kein Geheimnis, dass wir für diese Gebühren nicht arbeiten, aber zumindest gibt es damit einen Teil der Gebühren zurück.
Jo. Und ich nehme mal an, Dominik, für dich war es am Ende so gut wie egal, ob das Ganze fallen gelassen wurde oder ob es einen Freispruch gibt. Hauptsache keine neue Verurteilung.
Ja, genau so.
Auf dem Papier steht dann das, ja. Und das ist das Wichtigste. Ja, danke, dass du uns von deiner Sichtweise erzählt hast und danke, dass du heute hier warst an dieser Stelle schon mal. Und danke auch an dich, Burkhard, dass du uns diese Akte mitgebracht hast. Ein augenscheinlich, ich habe es am Anfang gesagt, gar nicht so großer Fall.
Und das finde ich ja gerade so toll, dass die in Anführungszeichen kleinen Fälle oftmals ganz, ganz viel bieten. Was ich oft übrigens auch von Journalisten höre, wenn sie sich denn mal in ein Amtsgericht verirren und sagen, das ist ja Wahnsinn, wie viel da drin steckt an Erkenntnissen, an Hintergründen, an Rechtsgrundsätzen. Wir haben hier gleich 5 wirklich, wie ich finde, spannende, in Anführungszeichen, Weisheiten, die häufig vorkommen, erörtern können anhand eines so kleinen Falles. Und wenn wir von kleinen Fall reden, muss ich immer an meinen Vater denken, der schon seit Jahrzehnten die These vertritt, es gibt keinen kleinen Fall in der Strafsache. Der jeweilige Fall ist für den Mandanten der große Fall, weil es für ihn absolut wichtig ist, sonst wird er uns ja auch schon gar nicht beauftragen, wenn ihm das alles in Anführungszeichen egal wäre. Und auch hier ist es ja so, dass es für Dominik natürlich in der Vergangenheit in Anführungszeichen viel dickere Vorwürfe gab mit Haftstrafen und das hat ja hier gar nicht gedroht. Aber er wurde beschuldigt, es gab eine realistische Chance, ihn da komplett rauszuholen. Was objektiv wirklich war, lassen wir mal vollkommen außen vor stehen. Er war in dem Sinne, wie wir es heute dargestellt haben, keine Wahrheitsfindung um jeden Preis unschuldig. Und wir haben vor allen Dingen eins geschafft, sein Register, das über Jahrzehnte wirklich schwer belastet war mit dicken Einträgen, ist jetzt komplett sauber.
Mhm.
Und das ist für mich ein großer Erfolg. Das sage ich nicht, weil ich jetzt ein Verteidiger war, sondern das ist eine Sache, da freue ich mich drüber, wenn jemand, der auch wirklich dann nichts mehr gemacht hat, 2012 fahren ohne Fahrerlaubnis, auch jetzt keine große Sache, war das letzte.
Ja.
Danach ein Riesenbreak bis zu dieser Geschichte, bis zu diesem Zufallsfund. Und ich muss sagen, ich freue mich dann, dass man dann am Ende des Tages sagen kann, man hat auch dazu beigetragen, dass hier jemand nicht möglicherweise sogar zu Unrecht verurteilt wird. Tja, dass man insbesondere aber auch die rechtsstaatlichen Grundsätze eingehalten hat. Und da muss ich auch die Justiz loben, denn das läuft, das muss man auch fairerweise sagen, nicht bei allen Gerichten so. Gerade bei den Amtsgerichten, ohne dass sich jemand schlecht machen möchte, hast du manchmal so die Tendenz, Ich glaube, der war das, also bums, verurteiligt. Mhm. Und dann musst du als Verteidiger in die nächste Instanz, der Mandant hat wieder erhebliche Kosten, er muss dir weitere Vorschüsse zahlen, er trägt vielleicht wieder ein weiteres Jahr, so lange dauert es oft bis zur Berufung, die ganze Last mit sich rum. Und wenn es dann am Ende den Freispruch gibt, das muss man ja auch mal sagen, muss der Steuerzahler viel, viel mehr zahlen, nur weil der Amtsrichter ja sein Gefühl hat walten lassen und nicht den Rechtsgrundsatz. Und ja, dann trifft es uns alle letztendlich. Und deshalb finde ich es viel, viel besser, wenn man dann einen Richter hat wie hier, der ganz fair mit diesen Grundsätzen umgeht und sagt, wir können es nicht nachweisen. Was wirklich war, weiß ich nicht. Ich kann hier nur eins machen, freisprechen. Und das hat er getan und dafür mein Respekt.
Und egal, ob großer oder kleiner Fall, dicke oder etwas dünnere Akte, davon gibt es bei dir einige auf dem Schreibtisch. Und wir wollen zum Abschluss mal wieder gucken, was bei dir gerade ganz oben liegt.
Ja, ich habe zurzeit so viele Akten, dass ich hier wirklich in Anführungszeichen momentan etwas absaufe. Die Fälle sind ja alle durchgehend spannend. Wenn ich jetzt einen, der gerade jetzt relativ weit oben liegt, herausheben möchte, dann ist das eine Geschichte, wo der Mandant gerade frisch verhaftet wurde. Er soll angeblich Müllcontainer angezündet haben und dann soll in einem Fall, auch zum Glück muss ich sagen, nachts, also zu einer Zeit, wo ein Geschäft nicht geöffnet war, der Brand auf einen Supermarkt übergegriffen haben. Tja, und die Angehörigen waren hier, Mutter und Schwester, sehr besorgt, kümmern sich sehr darum. Möglicherweise spielt auch eine Alkohol- und Betäubungsmittelproblematik mit rein und gibt es ja oft so, gerade bei jüngeren Menschen, dass sie dann unter dem Einfluss von solchen Mitteln Taten begehen, die sie sonst sicherlich nie begehen würden. Tja, jetzt kam die Tage schon die nächste Meldung. Natürlich war das auch in den Medien wieder, dass noch ein großes Schild eines Uhrenherstellers angeblich auch durch den Mandanten entwendet worden sein soll und möglicherweise weitere Brände auch noch auf sein Konto gehen. Das muss ich natürlich jetzt erstmal in der JVA mit ihm erörtern.
Klar.
Aber das ist schon eine besondere Thematik. Brandstiftung ist eh wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Damit möchte ich jetzt überhaupt nichts glorifizieren. Ist natürlich ein ganz schlimmes Delikt, wenn es denn begangen wird. Aber es ist insofern spannend, weil man halt eben gewisse Gründe immer wieder findet, warum jemand zum Brandstifter wird. Ich hatte ja auch schon Feuerwehrleute hier, die ich verteidigt habe.
Der Klassiker.
Immer wieder den Brand gelegt haben und sich daran ja ergötzt haben, dann die Ersten am Brandort zu sein und dann als Held hinterher gefeiert zu werden. Oh, sie haben den Brand für uns gefunden und gelöscht. Ich glaube aber auch, dass dann so bei vielen die Faszination ist, was passiert da, wie greift das über, gerade bei so jungen Menschen wie hier. Natürlich ist es auch eine Erfahrung, dass es oft Menschen machen, die sonst eher so die Underdogs sind, die oftmals gemobbt werden, gehänselt werden und dann fühlen sie sich in dem Moment stark, wenn sie da zum Streichholz, zum Feuerzeug oder wie auch immer greifen und irgendwas in Brand setzen, was dann möglicherweise ja unkontrollierbare Folgen hat. In dem Moment sind sie dann in Anführungszeichen ganz stark und kompensieren dann damit entsprechende Sachen, die sie als in Anführungszeichen Opfer erlebt haben.
Spannendes Thema auf jeden Fall, was wir auch, glaube ich, in all den Akten noch gar nicht bei uns hier im Podcast hatten. Deswegen kannst du das auf jeden Fall schon mal vormerken, ein kleines Edeltor drin machen.
Fällt spontan ein guter Fall, in Anführungszeichen, ein ganz krasser Fall ein, wo ein riesen Mehrparteienhaus in Brand gesetzt wurde. Nicht durch meinen Mandanten, sondern ich habe die Ehefrau vertreten und der Ehemann hat auch hinterher zugegeben, in Brand gesetzt und da wären fast 37 Menschen ums Leben gekommen. Und der Hintergrund war, auch das ist dann in dem Verfahren rausgekommen, man wollte eine Versicherungssumme von knapp 2 Millionen Euro kassieren, also natürlich auch von der Motivation her unterirdisch. Mhm. Zum Glück konnten sich die Menschen da damals retten, aber das wäre ein Fall, den wir vielleicht tatsächlich mal behandeln können, um mal das Thema Brandstiftung auch hier bei den Advokaten des Bösen zu haben.
Auf jeden Fall möglich. Ja, und mit Advokaten des Bösen geht's in 14 Tagen dann wieder weiter. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, damit ihr aber keine Folge verpasst. Abonniert und folgt ihr uns am besten. Bewerten geht an vielen Stellen auch schon, tut das gerne. Und wir freuen uns über euer Feedback. Auf Instagram findet ihr uns natürlich auch und damit wird es Zeit, sich von euch beiden zu verabschieden. Danke nochmal an dich, Dominik. Und tschüss auch an dich, Burkhard.
Ja, danke Simone, danke Dominik.
Schön, dass du hier sein durftest.
Es war sehr angenehm.
Schön, dass du da warst.
Danke für die Hintergrundeinblicke, Dominik.